Wir haben ja das 7. Kapitel miteinander schon durchgenommen und kommen jetzt an das 8. und das 9. Kapitel. Eigentlich könnte man auch das 10. noch dazu nehmen. Diese drei Kapitel haben eigentlich ein gemeinsames Thema, nämlich den Umgang des Gläubigen mit der Freiheit. Das heißt, die Freiheit, die wir in dem Herrn Jesus Christus haben, von dem mosaischen Gesetz, wie auch von den sogenannten Elementen der Welt, wie es auch im Kolosserbrief, im Galaterbrief betont wird, und als Gegengewicht dazu die Beschränkung dieser Freiheit durch die Liebe zum Herrn, durch die Liebe zum Bruder und der Schwester und durch die Liebe zu den verlorenen Menschen, die außen stehen. Das ist so etwa das Thema, das wir heute mit Gottes Hilfe miteinander betrachten wollen. Ich lese zunächst einmal das 8. Kapitel des 1. Korintherbriefs mit uns. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn er aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Erst einmal soweit. Ich denke, es ist gut, dass wir uns einfach noch einmal den geschichtlichen Hintergrund auch dieser Ausführungen vor Augen halten. Die Korinther waren ja zum Teil Juden gewesen und zum Teil Heiden, bevor sie durch die Botschaft des Evangeliums durch Paulus verkündigt zum Glauben kamen. Für die Juden war es von vornherein klar, dass sie sich vom Götzendienst und den Götzenopfern zu enthalten hatten. Es war ein Gräuel für jeden gläubigen Juden, heidnisches Götzenopferfleisch zu essen. Für die Heiden dagegen, die jetzt zum Glauben kamen, war das eine Frage, die sie sehr bewegt hat. Sie hatten ja alle möglichen Freunde, Bekannte, Verwandte, die noch im Heidentum, im Götzendienst steckten. Und nun war es Sitte unter den Heiden, dass wenn man Fleisch geopfert hat, ein Tieropfer gebracht hat im heidnischen Götzentempel, dann wurde ein Teil dieses Tieres dem Götzen geopfert im Tempel, ein Teil war Besitz des Priesters, der opferte, und ein Teil war dann Besitz des Opfernden. Und mit diesem Fleisch haben die Heiden entweder zu Hause dann Mahlzeiten gehalten, wo sie Freunde, Bekannte eingeladen haben. Manchmal gab es auch Festmähler zur Ehre des Götzen, die im Götzentempel selber abgehalten wurden. Und auch die Priester haben zum Teil ihr Fleisch verkauft auf dem ganz normalen Fleischmarkt. Ja, sodass also Götzenopferfleisch auf dem Fleischmarkt angeboten wurde, neben ganz normal geschlachtetem Fleisch. Das war so die Situation. Und diese jungen Heiden, die haben sich jetzt ganz unterschiedlich verhalten, ganz offensichtlich. Die einen haben durch ihre Bekehrung gemerkt, ja, mit dem Götzendienst, da kann und will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will auch nie mehr Götzenopferfleisch essen. Das gehört der Vergangenheit an. Und da gab es andere, die haben mehr eben ihre christliche Freiheit betont. Sie haben gesagt, naja, die Götzen, die sind ja überhaupt nicht reale Götter. Ja? Da steckt ja nichts dahinter. Und deswegen kann es uns auch gar nichts schaden, wenn wir Götzenopferfleisch essen. Und manche sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ich habe die Freiheit, in den Götzentempel zu gehen und dort an einem Fest zur Ehre von Bacchus oder Jupiter teilzunehmen. Mir macht es nichts aus. Ich gehöre Christus, ich sehe das einfach als nichtig an, dann kann ich das. Und jetzt haben die Korinther ja Fragen gestellt. Ja, die Dinge haben die junge Gemeinde bewegt. Der Apostel war weg, der sie belehrt hat im Evangelium. Und jetzt haben sie sich, das ist ja der Hintergrund des ganzen ersten Korintherbriefs, an den Apostel gewandt und gesagt, Paulus, wie sollen wir das jetzt machen? Da gibt es die einen, die sagen so, die anderen sagen so. Was sollen wir vom Herrn her tun, damit wir hier Gott wohlgefällig handeln? Und Paulus nimmt es zum Anlass für eine auch grundsätzlichere Belehrung über den Umgang mit Freiheit, den wir als Gläubige haben. Und das, denke ich, ist auch für uns wertvoll und wichtig, sich damit zu beschäftigen. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Hier steht das griechische Wort Gnosis. Und solche Art Erkenntnis war auch im Heidentum zum Teil sehr hoch geschätzt. Und es gab sogar Irrlehren, böse Lehren und Strömungen im Heidentum, die haben gesagt, wenn du einmal die Erkenntnis hast, dass du selber Gott bist, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Das finden wir auch als Irrströmung in der frühen Gemeinde. Solche Gnostiker, solche Heiden, die gesagt haben, allein der Unerleuchtete sündigt. Der Erleuchtete, der praktisch mit Gott eins geworden ist, das ist eine heidnische Vorstellung, durch die Erkenntnis, der kann tun und lassen, was er will, er sündigt nicht, weil er ist schon göttlich. Ja? Das finden wir auch im ersten Johannesbrief zum Beispiel wieder. Wir finden es im Kolosserbrief wieder. Diese Lehren hatten einen gewissen Einfluss auf die christliche Gemeinde. Da wurde also die Freiheit im Namen der Erkenntnis missbraucht zur Zügellosigkeit und Sünde. Also wir haben doch die Erkenntnis, dass die Götzen nichts sind. Das war das Argument derer, die die Freiheit hatten, Götzenopferfleisch zu essen. Paulus bringt erst verschiedene Argumente. Wir müssen das sehen, die Argumentation geht bis zum Ende von Kapitel 10. Erst dort wird das volle Argument sichtbar, aber erst einmal behandelt er diesen Punkt mit der Gnosis, mit der Erkenntnis. Und er sagt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, mit Agape-Liebe liebt, selbstlos liebt, der ist von ihm erkannt oder anerkannt. Ja, also das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Erkenntnis für sich genommen ist etwas Gefährliches. Es ist gut, wenn wir, die wir zu Recht dankbar sind über manche lehrmäßige Einsicht, wir haben das auch gesungen, wenn wir uns das bewusst machen. Erkenntnis für sich genommen, ohne Liebe, ohne Demut, ohne eine lebendige Herzensbeziehung zu dem Herrn Jesus, kann aufblähen. Das heißt, man wird überheblich, man wird hochmütig, man sagt, na, ich habe da schon den Durchblick. Ich kann das schon irgendwie erkennen und wissen und weiß, wo der Weg lang geht. Da braucht mir niemand was zu sagen. Und so wird der Mensch, gerät in Gefahr, durch Erkenntnis im Grund sich wieder loszumachen von Gott. Ja, dass er nicht mehr in der demütigen Abhängigkeit von Gott steht, sondern meint, durch seine Erkenntnis kann er autonom selbstbestimmt handeln, ohne noch groß nach Gott und seinen Geboten zu fragen. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Ja, und ich denke, das ist wirklich etwas, was uns immer wieder zur Demut bringen muss. Wir haben vielleicht manche lehrmäßige Erkenntnis, aber es fehlt uns vielleicht manchmal an der Liebe, an der einfältigen Liebe zu Gott, an der einfältigen Liebe zum Bruder und zur Schwester und zu den Verlorenen. Und gerade wir in der Brüderbewegung, denke ich, haben allen Grund, da uns zu demütigen und auch vor dem Herrn zu bekennen, wo eben die Einbildung auf gute und gesunde Lehre und manche Erkenntnisse, die den Vorvätern geschenkt wurden, die wir eigentlich nur geerbt haben, wo das uns nicht auch ein Stück aufbläht und uns überheblich macht über andere Christen, die man vielleicht so kennenlernt, wo man merkt, die haben manche lehrmäßige Erkenntnis nicht und leiden da auch drunter, aber dafür findet man dort Gottesfurcht und Hingabe an den Herrn, die uns manches Mal beschämen kann. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufgeblasen werden. Die Liebe aber erbaut. Sie erbaut den anderen. Sie sorgt dafür, dass der andere wirklich im Glauben weitergebracht wird. Und das finden wir jetzt auch in den späteren Ausführungen, dass es gerade darum geht, dass wir Liebe üben sollen. Liebe zu Gott. Wir lesen ja, wenn jemand Gott liebt, wenn jemand wirklich in der Hingabe und Liebe zu Gott lebt, das erkennt Gott an. Den bestätigt Gott, den billigt Gott und den hat Gott erkannt. Ja, aber wenn wir meinen, wir wissen etwas und dieses Wissen ist losgelöst von der Gottesliebe, dann haben wir noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Also noch einmal, Erkenntnis ohne Herzensbeziehung zum Herrn, ohne Demut und Liebe zu Gott ist etwas Gefährliches und kann in die Irre führen. Und nun geht er weiter und sagt, was das nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Ja, das ist unbestreitbar. Ja, die Heidenwelt hatte eine unendliche Vielzahl von Götzen. Für viele Heiden waren alle verstorbenen Ahnen, das heißt Millionen Menschen, Götter geworden, die sie anbeteten. Ja, der Animismus, die Seelenverehrung der Verstorbenen, eine heute noch sehr, sehr weit verbreitete Götzenreligion, ja, kennt buchstäblich Hunderttausende, Millionen von sogenannten Göttern. Ja, abgesehen von den vielen Göttern, die zum Beispiel im Hinduismus auch als Dämonen, als Geisterwesen verehrt werden, die ganzen verstorbenen Geister, also eine Vielzahl von verschiedenen Götzen. Und schon im Alten Testament lesen wir, dass die Götzen der Heidenvölker nichts sind. Sie sind nichtig, haben keine Kraft, sie können nichts von sich aus tun. Sie sind Truggebilde. Und das wiederholt Paulus hier nochmal. Und er bringt diese wichtige Aussage, wir lesen vielleicht nochmal 5. Mose 4, Vers 39 dazu. Unter vielen Aussagen greife ich da einfach mal nur zwei heraus, wo das im Alten Testament gegen den Götzendienst der Heidenvölker so deutlich gesagt wird, der allein wahre Gott. Da heißt es, so sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr, der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Und dann lesen wir auch im Propheten Jesaja 45, ab Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Und dann Vers 6, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Ja, noch einmal, das geht auch darum, dass eben die Götzen, Diener, die Vorstellung hatten, da gibt es den Götzen des Regens, da gibt es den Götzen der Gesundheit. Also die verschiedenen schlechten Dinge werden von verschiedenen Göttern hervorgerufen, die verschiedenen positiven Dinge. Da muss man auch verschiedene Götter anrufen. Im Katholizismus kommt es wieder raus in den Schutzheiligen. Da gibt es die Schutzheiligen für die Feuerwehr und für die Saat und Ernte und so weiter. Im Grund eben einfach Götzendienst. Es gibt viele Helfer, sagen die Heiden. Du musst ihnen allen opfern, damit es dir gut geht. Und Israel und später auch die Gemeinde bezeugte mitten in dieser heidnischen Umgebung, es gibt nur einen Gott. Und das ist auch heute wichtig für uns. Heute finden wir diese Bestrebung zur Religionsvermischung. Wir finden das, dass die Leute sagen, ja, Allah und der Gott Jesu Christi ist derselbe Gott. Ja, das ist im Grunde eine furchtbare Verfälschung der biblischen Botschaft. Ja, die Götter der Heidenvölker, und dazu gehört auch dieser Götze Allah, sind nichtige Götzen. Allein der Herr, der sich in der Bibel geoffenbart hat, der sich dem Volk Israel geoffenbart hat, der sich durch seinen Sohn Jesus Christus geoffenbart hat, er ist der allein wahre Gott. Das ist eigentlich das Fundament unseres Glaubens ein Stück weit und darin sollten wir auch gerade heute, wo wieder Religionsvermischung mit dem Heidentum eine ganz starke Tendenz ist, bis in die Christenheit hinein, daran sollten wir unbedingt festhalten. Hier geht es um unser Glaubensfundament, ohne dass wir auch nicht gerettet werden können, ja, wenn wir das nicht festhalten, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel und auf Erden. Denn wenn es auch solche gibt, Vers 5, die Götter genannt werden, es sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also Paulus knüpft einfach an diese Erfahrung an. Da gab es ja eben unheimlich viele Götzen der verschiedenen Religionen, die im Römischen Reich vermischt waren. Da gab es den Mithras-Kult, da gab es die alle möglichen persischen Religionen und so weiter. Alles war ein Mischmasch, das in Rom und in den großen Städten zusammenkam. Deswegen gab es auch so viele Tempel mit so verschiedenen Götzen. Dazu kam, und es war besonders brisant, dass auch die römischen Kaiser sich als Götter verehren ließen und als Kyrios, als Herr, anbeten ließen. Ja? Also in jeder Stadt des Römischen Reiches gab es Opfer für den Kaiser als Gott. So wie auch der Pharao früher als Gott verehrt wurde. Ja? Das gehört also mit zum Heidentum dazu, dass man die Könige und Herrscher als Götter verehrt hat. Und deswegen auch ein großer Teil der Verfolgung gegen die junge Gemeinde kam daher, dass sie gesagt haben, wir erkennen nur einen Gott und nur einen Herrn an, nämlich Jesus Christus, nicht den Kaiser in Rom. Dem opfern wir nicht. Ja? Und dann hieß es, ihr seid an allem Bösen schuld, weil ihr habt die Opfer für unsere Ahnen, für unsere Götter und für den Kaiser verlassen. Deswegen zürnen die Götter jetzt und deswegen wurde den Christen dann alles Mögliche an Naturkatastrophen, Hungersnöten und so weiter in die Schuhe geschoben. Ja? Ihr habt den Götzendienst verlassen, ihr dient nur noch einem. Das war der Vorwurf. Und deswegen stärkt Paulus hier den Glauben der Christen, dass sie einfach erkennen, die Heiden haben viele sogenannte Götter und viele sogenannte Herren, aber für uns gibt es nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn. Also hier wird auf der einen Seite deutlich gemacht, Gott ist einer. Und das wird hier betont im Gegensatz zu dem Heidentum mit den vielen Göttern. Ja, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit, der Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist wird hier nicht gestreift. Ja, wir finden in der Bibel immer wieder Aussagen, die mehr das eine betonen, ja, und mehr das andere betonen. Aber hier wird in erster Linie eben der eine Gott abgegrenzt gegen die vielen Götter des Heidentums. Und es wird ganz deutlich gemacht, alle Dinge sind aus Gott, sie sind von Gott geschaffen. Und wir als Gläubige, wir sind für Gott geschaffen. Wir leben für ihn, nicht mehr für uns selbst, nicht mehr für die Götzen, sondern für den lebendigen Gott. Und es gibt auch nur einen Herrn. Und Herr ist hier ein göttlicher Titel, das muss uns klar sein. Ja, hier ist die Gottheit Jesu Christi im Grund unterstrichen. Denn Herr heißt hier, er ist der Herrscher über alles. Ihm gehört alles. Er regiert über allem. Er verfügt über alles. Und damit kann er nichts anderes sein als Gott in seinem Wesen. Ja. Und dieser eine Herr, eben im Gegensatz zu dem Kaiser, der Kyrios Herr genannt wurde, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Also Gott hat alle Dinge geschaffen durch den Herrn Jesus Christus. Und wir als Gläubige sind in ganz besonderer Weise durch ihn geschaffen und gezeugt, in dem Sinn, dass wir eben nicht nur das natürliche Leben von dem Herrn Jesus empfangen haben als unserem Schöpfer, sondern dass wir das ewige Leben, das geistliche Leben empfangen haben durch den Herrn Jesus. Wir sind also ganz klar berufen, für ihn Zeugnis zu geben und alleine für ihn zu leben, nicht mehr für die Götzen. Ja, aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Also diese Erkenntnis, dass die Götzen im Grund nichts sind, hatten nicht alle Christen gleichermaßen. Manche haben wirklich noch dieses Götzencharakter, diesen Opfercharakter in dem Fleisch gesehen. Und deswegen haben sie gesagt, eigentlich sollte ich es nicht essen. Und im Römerbrief heißt es ja, alles, was nicht aus dem Glauben geschieht, das ist Sünde. Ja? Und nun sagt Paulus eines. Grundsätzlich hast du die Freiheit, Fleisch zu essen, was den Götzen geopfert ist, durchaus, weil wir erkennen die Götzen ja nicht an. Ich will das mal in einem Vergleich sagen. Ja? Heutzutage ist es so, dass zum Beispiel es zumindest das Gerücht geht, dass also die Dönerproduktion so vor sich geht, dass also dieses Fleisch dem Allah geweiht wird. Ja, von den frommen Moslems. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da überhaupt kein Problem damit, so etwas zu essen. Ich bete, ich sage meinem Gott Dank und damit ist die Sache für mich erledigt. Ja. Aber wenn jetzt ein Moslem uns einladen würde, im Ramadan zu Ehren von Allah ein Mahl bei ihm zu Hause zu essen, versteht ihr? Was meint ihr wohl, was wäre denn dann? Ich hätte nicht die Freiheit dazu, ich hoffe ihr auch nicht. Ja. Weil da geht es nicht um etwas anderes. Ja, dann komme ich plötzlich an einen Punkt, wo ich eigentlich mich mit diesem Götzendienst nochmal eins mache, wo ich zumindest vor anderen Menschen sage, ich erkenne das ein Stück an. Und genauso war das eine Sache, das wird Paulus später ausführen, sich von einem Heiden nach Hause einladen zu lassen zu einem Fleischessen. Ja, da sagt Paulus, okay, wenn der dir gar nichts sagt, dann ist es einfach, ja. Wenn der was dir sagt, es ist Götzenopferfleisch, dann sollst du es nicht essen. Und zwar als Zeugnis. Nicht, weil du die Freiheit nicht hättest, sondern damit du ihm ein klares Zeugnis gibst vom Götzendienst, was das falsch ist. Ja? Und dann sagt er, ja, wenn du aber im Götzentempel sitzt, in einem Fest zur Ehre eines heidnischen Götzen, was tust du denn dann? Was legst du dann für ein Zeugnis ab? Ja? Und das ist ein Punkt, ja, da müssen wir dann sagen, da kann mir meine sogenannte theoretische Freiheit nicht mehr weiterhelfen. Ja, da muss ich mich distanzieren. Paulus sagt in 1. Korinther 10 dann, hör mal her, wenn du da teilnimmst, dann hast du Gemeinschaft mit den Dämonen. Hinter den Götzen stecken ja böse Geister. Die Götzen für sich sind nichts. Diese Holzbilder, die können gar nichts bewirken. Aber hinter ihnen stecken Dämonen und deshalb, du sollst nicht Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Ja, also er sagt im Grund, das geht zu weit. Du kannst nicht im Götzentempel sitzen. Ja, und du kannst auch nicht Fleisch, das offen als Götzenopferfleisch deklariert ist, essen, damit du nicht andere verführst. Und zwar geht es jetzt hier um schwache Gläubige, die es als Götzenopferfleisch ansehen würden und die es dann vielleicht trotzdem essen und dann haben sie aber eine Sünde begangen und ihr Gewissen befleckt. Und ihr Lieben, das möchte ich doch nochmal deutlich machen. Ich glaube, da haben wir eine ganz oberflächliche und verkehrte Einstellung dazu. Hier wird gesagt, und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Also durch die eigene falsch verstandene Freiheit, einen anderen in Gewissenskonflikte und zur Sünde womöglich zu verleiten, ist eine ganz schwerwiegende Sache. Und hier wird auch deutlich gemacht, da kann so etwas passieren, dass jemand wirklich im Glauben Schiffbruch erleidet, bis vielleicht zu dem hin, dass Gott ihn hinwegnehmen muss, weil er letztlich in seinen eigenen Augen wieder in den Götzendienst zurückgefallen ist. Ja? Und das gab es ja in Korinth. Ja? Menschen, die da verstorben waren, ja? Die Gott so gezüchtigt hat. Also hier geht es in Bereiche, wo wir uns fragen müssen, ich kann nicht nur meine Freiheit für mich leben. Ja? Ich muss ein Stück Rücksicht nehmen, was für ein Zeugnis gebe ich anderen Gläubigen mit meinem Lebenswandel. Ja? Ich denke, das können wir schon auch auf unsere heutige Zeit anwenden. Ich habe einmal eine recht amüsante Anwendung gehört von einem russlanddeutschen jungen Mann, der gesagt hat, für mich ist das mit der Rockmusik so wie mit dem Götzenopferfleisch. Ich weiß auch, dass das dämonisch ist, aber für mich spielt es gar keine Rolle. Ich kann mir das reinziehen und das ganz frei genießen. Ich habe die Freiheit dazu. Die Dämonen sind ja nicht real. Ich sage, lieber junger Bruder, das stimmt nicht so. Ja, so können wir das nicht sagen. Das Fleisch zu essen, ja, das ist eine äußerliche Sache. Das wird durch den Verdauungsapparat erledigt. Ja, aber was wir hören und lesen, das prägt sich ein in unserem Geist. Das befleckt unser Herz und unsere Gedanken. Ja. Deswegen sagt die Bibel etwas von der Reinigung von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ja. Also wir müssen sehr wohl aufpassen, dass wir uns nicht mit solchen Dingen verunreinigen. Das war eine falsche Anwendung von dieser Lektion der Freiheit. Ja. Wir können auch zum Beispiel solche Dinge nehmen wie Fernsehen. Ja. Grundsätzlich sagt niemand, Fernsehen ist verboten. Ja. Das steht nicht in der Bibel. Aber die andere Frage ist, tut es mir gut? Und die dritte Frage, die viele vielleicht nicht bedenken, was für ein Vorbild gebe ich meinen Kindern? Was für ein Vorbild gebe ich anderen schwächeren Christen? Ich kann mich vielleicht zurückhalten, irgendwelche fragwürdigen Sendungen zu schauen, die ins Unreine gehen. Aber kann das der andere auch, der mich vor der Flimmerkiste sitzen sieht und sagt, na, wenn der Bruder, der führende Bruder, da so einen Fernseher hat, dann kann ich ja mir zwei anschaffen. Ne? Das ist ja immer, man kann ja immer noch ein Stück weiter gehen als die Verantwortlichen. Ja? Genauso, wenn diese oder jene Schwester, wie ich es mal erlebt habe, von einem Gemeindeleiter meint, sie kann einen knapp kniekurzen Rock anziehen, sofort wurden die Röcke der anderen in der Gemeinde 20 Zentimeter kürzer. Ja? Weil man denkt, wenn die Gemeindeleiterin schon so leichtfertig rumlaufen kann, dann kann ich mehr. Ja? Und Paulus sagt hier, pass mal auf, genau diesen Gesichtspunkt musst du auch berücksichtigen. Ja? Wie wirkt dein Wandel eigentlich auf andere, schwächere Christen, ja? Die nicht so damit umgehen können, wie du meinst oder wie du wirklich kannst? Ja? Und ich fürchte, dass wir in der Zeitalter der heutigen, des Kultes um die christliche Freiheit, möchte ich mal sagen, diesen Gesichtspunkt ziemlich weit aus den Augen verloren haben. Vielleicht denkt ihr anders drüber. Denkt mal drüber nach. Also mir ist es aufgefallen, dass wir solche Gesichtspunkte eigentlich kaum noch bedenken. Aber Paulus stellt uns hier eine ganz ernste Verantwortung und sagt, Gott wird einmal dich zur Rechenschaft ziehen, wie du durch dein Vorbild unter Umständen einen jungen Gläubigen zum Straucheln gebracht hast. Denkt mal drüber nach. Die Bibel sagt uns im Galaterbrief 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Es geht nicht darum, dass wir wieder unter ein Gesetz kommen. Das ist nicht die Alternative. Deswegen ist Paulus hier sehr vorsichtig. Ja? Er sagt nicht, du darfst auf gar keinen Fall. Ja? Er sagt, überlege mal, ja? Aus deiner christlichen Freiheit heraus, was sind die Folgen deines Handelns? Also, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur, macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Also, dass deine eigensüchtige Selbstverwirklichung dabei durchkommt. Sondern dient einander durch die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Bruder, das soll unser Triebfeder sein. Dann werden wir auch nicht sündigen, dann werden wir auch dem schwachen Bruder, der schwachen Schwester kein Anstoß zur Sünde sein. Ja, dann lese ich mal das 9. Kapitel, hier geht es weiter. Und hier geht es um die Freiheit und ihre Begrenzung durch die Liebe zum Herrn und zu den verlorenen Menschen. Und Paulus nimmt hier sich selber als Vorbild, ja. Er sagt, schaut her, ihr wollt frei sein, ihr Korinther. Ja? Ihr seid auch frei. Christus hat euch frei gemacht. Aber lernt einmal an mir, wie geht man geistlich verantwortlich mit der Freiheit um, die uns Christus geschenkt hat. Und deswegen lese ich jetzt mal das 9. Kapitel. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt es nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben worden. Der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen, und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben soll. Erst einmal soweit. Ja, da ging es darum, dass ja Paulus als Apostel in der Regel keine Unterstützung von den Gemeinden wollte, er hat sie auf keinen Fall gefordert. Er hat sich selbst durch seine eigenen Hände Arbeit ernährt und sogar noch zum Teil seine Mitarbeit. Ja. Das war eine Führung, eine besondere Führung des Herrn für Paulus. Ja. Paulus macht hier deutlich, ich hätte eigentlich die Freiheit, von euch Unterstützung zu nehmen. Eigentlich habe ich sogar das Recht dazu, dass ich auf meine eigene Arbeit verzichten kann, um mich ungehindert und voll dem Evangelium seiner Verkündigung widmen zu können. Aber ich habe von diesem meinem Recht, von dieser meiner Freiheit, habe ich keinen Gebrauch gemacht. Ich könnte auch heiraten und auch eine Ehefrau mit mir führen, was übrigens bedeutet für alle Gastgeber, ja, dass eben zwei beherbergt werden müssen, nicht nur einer. Ja, das war ja auch so ein Punkt. Er hat auch auf die Gastfreundschaft in dem Sinn verzichtet, dass er nicht gefordert hat, dass jetzt irgendwelche Geschwister ihn aufnehmen. Das war eigentlich das Normale, ja, dass wenn da einer kam, ein Evangelist oder ein Lehrer in der Gemeinde, dann war es klar, dass die Gemeinde, dass Geschwister ihn aufgenommen haben. Und dann haben die auch für seine Ernährung gesorgt und für seine Unterkunft, für die Zeit, wo er da war. Das war normal, das war richtig. Das wurde auch in den Briefen immer wieder gesagt, solche Gastfreundschaft soll man üben. Aber Paulus hat darauf verzichtet. Er hat also auch sein eigenes Essen finanziert. Ja. Aber nicht etwa, weil er nicht die Freiheit gehabt hätte. Er hatte die Freiheit. Ja. Es war sogar von dem Herrn her die Regel. Die fleischlichen Korinther haben wohl daraus einen Vorwurf gemacht, na, du bist ja gar kein richtiger Apostel, du lässt dich ja nicht finanzieren. Ja. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man das dann so versucht zu begründen. Ja. Und Paulus sagt, schaut mal her, der Beweis, dass ich Apostel bin, das seid ihr. Ich habe euch das Evangelium verkündigt und der Herr hat sich so dazu gestellt, dass ihr alle gläubig geworden seid. Ja? Ich habe diese Gemeinde gegründet und ihr sagt jetzt, du bist kein Apostel. Ja? Also da war sehr fleischliche Vorwürfe gegen den Paulus im Raum. Aber er nimmt es jetzt einfach als Beispiel und sagt, schaut her, ich hätte die Freiheit, Geld zu nehmen, Unterstützung zu nehmen von den Gläubigen. Es ist sogar von Gott durchaus so vorgesehen als Grundordnung für die dienenden Brüder, die vollzeitlich dienen, dass sie praktisch von den Gaben derer leben, die, denen sie geistliche Güter austeilen. Ja, das ist die Grundordnung und er hat es einfach, dieses Recht, freiwillig für sich nicht in Anspruch genommen, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Vielleicht hat er gesehen gehabt, dass manchmal recht arme, vielleicht sogar verschuldete Leute zum Glauben gekommen waren. Ja, muss man sich mal vorstellen, wenn einer 10.000 Euro Schulden hat und dann kommt so ein Evangelist und sagt, darf ich bei dir zu Gast sein? Dann sagt er, oh, jetzt muss ich nochmal 1.000 Euro Schulden aufnehmen, damit ich den Bruder beherbergen kann. Ja, sind vielleicht Verhältnisse gewesen, wo er einfach gesehen hat, ich möchte, vielleicht hat er auch gesehen, da gab es eine Tendenz zum Müßiggang, das sehen wir im Thessalonicher Brief. Manche haben gesagt, oh, wir müssen gar nicht arbeiten, wir leben vom Herrn, ja, und haben diese Dinge, er wollte einfach ein gutes Vorbild setzen, hat gesagt, ich arbeite für meinen Dienst zusätzlich. Ja, das bedeutet weniger Schlaf, mehr Mühe, mehr Opfer bringen. Ja, aber er hat es auf sich genommen. Und das war dieses Vorbild, das Paulus hier den Korinthern vor Augen stellen konnte. Ich bin ein Apostel vom Herrn gesandt. Ich darf das tun, aber ich tue es nicht. Warum nicht? Ja, aus geistlichen Gründen. Damit ich dem Evangelium keinen Anstoß bereite. Damit ich den Dienst verherrliche und den Herrn verherrliche durch meine persönliche Haltung. Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 15. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, so dass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Also er sagt es nochmal, eigentlich habe ich dieses Recht, ich will es aber ganz freiwillig darauf verzichten und da wird mir Lohn dafür zuteil in der Ewigkeit. Und das ist eine Haltung, die ist interessant. Paulus ist da eigentlich sehr oft verweist darauf, in der Nachfolge, wenn er Opfer bringt um des Herrn willen, er schaut auf den Lohn in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss sagen, ich bin da nicht so sehr geneigt, das so sehr zu berücksichtigen. Man denkt oft, naja, das ist ja selbstverständlich. Aber irgendwie, ja, Paulus ist unser Vorbild. Er sagt, schaut her, Gott wird einmal jeden freiwilligen Verzicht auf das, was eigentlich dein gutes Recht ist, das aus geistlichen Gründen geschieht, Gott wird ihn belohnen. Gott wird das sehen und wird das in der Ewigkeit vergelten mit himmlischem Lohn. Sammelt euch Reichtümer nicht auf Erden, sondern sammelt euch Reichtümer im Himmel, sagt der Herr Jesus. Ja, in diesem Sinn ist das, denke ich, zu verstehen. Also Paulus hatte einen Haushalterdienst. Ja, das ist dieses Wort Oikonomos, der Hausverwalter oder Haushalter. Ökonomie kommt daher. Ja, also die Hauswirtschaft zunächst einmal. Also er war jemand, der eigentlich als Sklave vom Herrn den Auftrag hatte. Und ein Sklave, der kann nicht sagen, ja, ich kann das machen, ich kann es auch lassen, sondern er hatte den Auftrag, er musste das tun. Das war seine göttliche Verpflichtung. Aber dass er es kostenfrei getan hat, das war etwas, für das er Lohn haben konnte. Und jetzt kommt Paulus grundsätzlich auf seine Freiheit zu sprechen. Das ist wieder ein Abschnitt, der sehr vielfältig ausgelegt worden ist und angewandt wurde, nicht immer nur geistlich. Wollen wir mal lesen ab Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Also auch hier wieder das Thema Umgang mit der Freiheit. Ja? Paulus war ein neuer Mensch in Christus. Es ist wichtig, auch heute, man redet ja oft heute von Judenchristen und Heidenchristen, das ist eigentlich nur halbrichtig. Ja? Es gibt eigentlich nur Menschen in Christus, neue Menschen in Christus. Da ist nicht Jude noch Heide. Also Paulus stellt sich hier ganz klar außerhalb. Ja? Er ist kein Jude mehr. Ja? Er ist auch kein Heide, sondern er ist etwas Drittes. Er ist nämlich ein neuer Mensch in Christus, ein Mensch Gottes. Und so sollte es auch bei uns sein. Wir sollten wissen, wir gehören nicht mehr zu den Heiden, wir gehören auch nicht zu den Juden. Wir gehören zu Christus. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und in dieser neuen Schöpfung sind wir zur Freiheit berufen. Wir haben das vorher im Galaterbrief nochmal nachgelesen. Ja? Aber diese Freiheit wird regiert von der Liebe Jesu Christi. Es ist keine schrankenlose Freiheit. Und das will Paulus hier noch einmal deutlich machen. Ja? Paulus ist frei von allem. Er dient nur dem Herrn. Er ist völlig von Menschen unabhängig. Es ist schön zu sehen, wie das auch immer wieder gezeigt wird. Ja? Paulus ist kühn und mutig gegenüber den heidnischen Machthabern. Ja? Paulus ist deutlich gegenüber den Juden. Paulus unterwirft sich keinem Menschen. Und dennoch, freiwillig wird er zum Sklaven aller. Er dient ihnen aus Liebe, obwohl er innerlich frei ist. Ja? Paulus sagt ganz deutlich, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Das beste Beispiel war sein Verhalten in Jerusalem, ja, wo er, der wirklich vom Gesetz innerlich frei war, gesagt hat, gut, ich gehe mit diesen vier pharisäischen Gläubigen in den Tempel, ja, ich bezahle ihr Gelübdeopfer für ihre Reinigung, ja, obwohl er gewusst hat, das sind alles Schattenbilder, das ist eigentlich dahin, aber er hat so gebrannt für diese Einheit, für dieses Anliegen, dass die Christen, die aus den Juden gläubig geworden waren und die aus den Heiden gläubig geworden waren, dass sie eins werden sollten in Christus, dass er bereit war, so weit zu gehen, ja, und sich wie ein gesetzestreuer Jude verhalten hat, obwohl er selber nicht das Gesetz eingehalten hat. Es war klar, ja, sonst hätte er zu keinem Heiden gehen dürfen. Er hätte niemals zu irgendeinem heidnischen Gläubigen ins Haus gehen dürfen. Er hätte sich ja verunreinigt. Ja. Das hat er alles hinter sich gelassen. Aber als er in Jerusalem unter seinen jüdischen Brüdern war, ist er bis zum Äußersten gegangen, um den Juden wie ein Jude zu werden. Aber nicht ein Jude. Da steht nicht, den Juden bin ich ein Jude geworden. So wird es oft zitiert, sondern wie ein Jude. Das ist ein Unterschied. Ja. Ja, er hat sich ihnen ein Stück angepasst aus seiner Freiheit in Christus heraus, um sie zu gewinnen. Ja, er hat sich nicht ihrer Gesetzlichkeit angepasst, ja, sonst hätte er letztlich von Christus wieder weggehen müssen. Sondern er hat sich ihnen äußerlich ein Stück angepasst, um sie zu gewinnen. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Hudson Taylor. Hudson Taylor hatte ja in China revolutionäre Methoden angewandt, insofern als die ganzen westlichen Missionare früher, die kamen also in westlicher Kleidung, ne, Rock, Anzug, praktisch als Fremdlinge, ja, als Außenstehende, die da so herablassend irgendwo den Chinesen das Evangelium bringen wollten. Ich meine, da wollen wir nicht über ihre Herzenshaltung urteilen, sie haben sicher aufrichtig gemeint, aber da war eine Hemmschwelle. Und Hudson Taylor hat gesehen, aus Liebe zu diesen Chinesen, ja, hat gesagt, ich will mich wie ein Chinese kleiden. Bis hin zu dem, dass er sogar eine Perücke mit einem langen Zopf getragen hat, wie die Chinesen. Ja? Das war ziemlich weit gegangen. Ja? Aber er hat es aus Liebe zu Christus getan und aus Liebe zu diesen Menschen. Er hat gesagt, ich will möglichst wenig Anstoß geben, möglichst wenig Barriere bringen. Das war eine Erniedrigung. Er hat dann nicht in der Kutsche mit Geleitschutz gereist wie die anderen, sondern er war dann wie ein Chinese im Dreck auf den Straßen unter Räubern in Gefahren. Und so hat es Paulus auch gemacht. Ja? Er hat sich in dem Sinn ein Stück eins gemacht, auch mit den Heiden. Ja? Also wenn da ein Heide kam und hat gesagt, komm, willst du was von meiner Salami? Ich sag's mal einfach so, von diesem Schweinefleisch. Dann hat er nicht gesagt, ja, bitteschön, geh von mir. Ja? Ich bin Jude. Geh weg mit deinem Schweinefleisch. 5 Meter Abstand. Ja? Der hätte nicht evangelisieren brauchen, wenn er so gekommen wäre. Ja? Das ist ganz klar. Ja? Sondern er hat gesagt, jawohl, essen wir zusammen. Ja? Und dann hat er das Evangelium gebracht. Ich sage das mal einfach als Beispiel. Ja? Er hatte die Freiheit. Da hat ihn keiner hindern können. Aber wisst ihr das andere, was hier auch deutlich wird? Weil heute wird gesagt, ja, dann werden wir den Punks ein Punk, ja, und einen Ausgeflippten, ein Ausgeflippter. Ja, und dann geht's weiter. Ja. So kann es aber nicht weitergehen. Versteht ihr, Paulus war immer seinem Wesen nach der geheiligte Mann Gottes. Er hätte nie eingewilligt, Sünde zu tun. Er hätte nie gesagt, eine christliche Frau muss sich kleiden wie eine Prostituierte, um unter den Prostituierten zu arbeiten. Um mal ein scharfes Beispiel zu nehmen, um es mal klar zu sagen. Ja? Das geht nicht. Das hat Paulus nie gesagt. Und so wird es heute gebracht. Ja, wir müssen den Punks und Punk werden, müssen reden wie die und über den Herrn Jesus reden, in ihrer unflätigen Sprache und es herunterziehen, wie das in dieser scheußlichen Volksbibel zum Beispiel jetzt vermarktet wird und verbreitet wird. Ja? Das hat Paulus genau nie gemacht. Ja? Er war immer erfüllt von der Furcht des Herrn. Er hat immer die Heiligkeit Gottes im Herzen gehabt, nicht als äußeres Gesetz, sondern was sagt er? Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Aber nicht, dass er gesündigt hätte, nicht, dass er gesagt hätte, komm, wir gehen klauen, klar, ne? Wir solidarisieren uns miteinander. Ja? Könnt ihr das euch vorstellen? Nie. Ja? In den Punkten, wo er das ohne zu sündigen konnte, hat er ganz normalen Kontakt gehabt mit den Menschen. Ja? Hat sich nicht von ihnen aufgrund irgendwelcher künstlicher Dinge abgesondert. Aber dort, wo es um Gott ging und seine Gebote, da sagt er, ich bin Christus gesetzmäßig unterworfen. Ich bin nicht ohne Gesetz vor Gott. Absolut nicht. Ich stehe nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz. Aber ich habe ein inneres Gesetz. Ja? Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. So erwähnt es Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel. Da stehe ich sehr wohl drunter. Das ist in mein Herz geschrieben. Das braucht man mir nicht mit 15 Paragraphen vorschreiben, ja, sondern das ist in meinem Herzen drin. Ich folge dem Herrn nach, deswegen werde ich nicht sündigen, auch wenn ich Freiheit habe, ja. Und das ist genau diese Balance, die wir oft heute auch nicht haben. Ja, wir meinen, wir können frei sein, alles und jedes mitzumachen, was die Heiden machen. Dabei sagt die Bibel, passt euch nicht dieser Welt an. Werdet nicht gleichförmig diesem Weltlauf, ja. Das sagt die Bibel, ganz klar, ja. Aber, oh, ich habe ja doch die Freiheit. Ja? Ich kann mich so und so verhalten, ich kann mich so und so kleiden, wie die Welt es auch tut. Gar kein Problem dabei. Ja? Aber das war nicht, und dann wird manchmal noch gesagt, oh, das tue ich, um die Leute zu erreichen. Ja? Ich kann nur Hosen anziehen als Frau, sonst erreiche ich die Menschen heute nicht. Ja? Das sind zum Beispiel so Argumente, die man hört, aus meiner Sicht völlig verfehlt. Ja? Weil übersehen wird, dass das, was die suchenden Menschen in der Welt anzieht, ist nicht eine schlechte Kopie eines weltförmigen Christen, sondern dass jemand heilig lebt, freudig heilig lebt, abgesondert für Gott. Das soll man sehen. Ja? Das hat man auch bei Paulus gesehen. Der wurde nicht mit einem Heiden verwechselt und auch nicht mit einem Juden. Ja? Da haben die Leute genau gesehen, der ist was anderes. Ja? Der ist anders als die anderen. Ja? Der hat etwas, das haben wir alle nicht. Und genau dieses Zeugnis sind wir eigentlich der Welt schuldig, dass wir nicht weltförmig leben, uns nicht anpassen an die Welt, sondern an Christus anpassen und dann in aller Freiheit, in aller Liebe und Herzlichkeit, nicht unter Gesetz, nicht in äußerlichem Zwang und Druck, sondern unter dem innerlichen Gesetz der Liebe Gottes, dass wir so leben, dann sind wir ein Zeugnis für den Herrn, wie Paulus es auch war. Das ist eigentlich sein Vorbild, ja. Er hat mit den Schwachen sich ein Stück solidarisch gemacht, obwohl er selber nicht schwach war. Ja? Ich bin allen alles geworden. Da müssen wir immer bedenken, wie oft bei anderen Dingen, ja? wenn es heißt alle, ja? Da müssen wir immer sehen, wie sagt es die Bibel. Ja? Er ist nicht alles geworden. Ja? Er ist nicht den Säufern ein Säufer geworden. Da brauchen wir gar nicht erst reden. Ja? Und andere Dinge auch nicht. Ja, das ist völlig klar. Sondern er sagt einfach, Sowohl Heiden als auch Juden habe ich mich maximal, wie ich es vom Gewissen, von der Heiligkeit Christi her konnte, in den normalen Lebensdingen angepasst, damit ich keine künstlichen Barrieren zu ihnen schaffe, ja? Sondern wirklich Zugang zu ihrem Herzen bekomme, ja? Und dabei trotzdem heilig zu bleiben. Das ist die Herausforderung, ja? Das möchte der Herr auch von uns, dass wir so leben. Dann sind wir ein lebendiges Zeugnis für den Herrn Jesus. Und dann kann er uns gebrauchen, um das Evangelium weiterzuführen. Und dann werden auch Menschen wirklich gerettet. Wenn wir uns so verhalten wie die Welt, dann werden die Menschen nicht gerettet. Dann sehen sie gar nicht, dass sie raus müssen aus ihrem alten Leben, ja? Dann denken sie nur, ja, wenn das Gleiche ist, wenn der so fromm angestrichen ist und im Übrigen lebt er und redet er wie ich, ja, dann brauchen wir uns nicht bekehren. Ja, was soll das Ganze dann? Gibt ja gar keine Alternative. Ja? Wir sollten eine glaubwürdige, geistliche Alternative leben. Das ist eigentlich das, was Paulus hier deutlich macht. Ja, und dann dieser letzte Abschnitt, auch noch sehr wichtig für unser geistliches Leben. Da geht es noch einmal um die Freiheit. Und zwar diesmal die Freiheit eines Christen und die freiwillige Einschränkung dieser Freiheit, um den Dienst für den Herrn gut hinauszuführen und vollen Lohn zu bekommen. Das ist auch ein Motiv, das unsere Freiheit einschränken kann. Ab Vers 24 lesen wir, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Darin steckt eine ganz, ganz wichtige Lektion für unser geistliches Leben. Wie gesagt, hier geht es nicht um unsere Freiheit. Ja? Wir haben die Freiheit, zum Beispiel zu essen und zu trinken. Ja? Wir haben die Freiheit, auch mal ein bisschen länger zu schlafen. Ja? Wir haben die Freiheit. Aber es gibt Gründe, sagt Paulus, wo ich zum Beispiel mein Bedürfnis nach Schlaf einschränke. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr lest, wie Paulus gelebt hat, der hat nicht viel Schlaf gehabt. Wenn das 4 Stunden am Tag waren, dann war das wahrscheinlich viel. Ja? Er sagt, er betet Tag und Nacht, er wacht, er fastet, er arbeitet, er evangelisiert. Ja? Da bleibt gar nicht viel Zeit für Schlaf. Lest mal 2. Korintherbrief, wie er sein Leben schildert. Ja? Niemand sagt, du darfst nicht 10 Stunden schlafen. Ja? Auf der anderen Seite heißt es, wacht auf, der du schläfst. Ja? Warum denn? Weil es die Zeit auszukaufen gilt. Weil es einen Herrn gibt, der möchte, dass wir die Zeit nicht für uns vertrödeln, sondern für ihn fruchtbar nutzen. Das kann ein guter Grund sein, seine Freiheit, die Zeit zu nutzen für Schlaf, freiwillig einzuschränken. Freiwillig. Man kann nicht sagen, guck mal, das ist ein schlechterer Christ, der schläft 8 Stunden, ich schlafe nur 4. Ja, so hätte Paulus nie gedacht. Darum geht es nicht. Ja, das ist wieder gesetzlich gedacht. Ja, sondern er hat gesagt, ich brenne für den Herrn, ich weiß, ich muss einfach diesen Dienst tun und ich will ihn gut tun. Ich will ihn nicht nur halbherzig tun. Ja, und dafür bin ich bereit, alle möglichen Freiheiten einzuschränken. Sicherlich auch die Freiheit zu essen. Ja, er hat gesagt, ich faste viel. Aus welchen Gründen auch immer. Er hat gebetet, er hat den Herrn gesucht. Vielleicht hat er manchmal einfach auch gesehen, ich muss jetzt heute noch da hinkommen, ich kann nicht 2 Stunden sitzen und irgendwo ein gemütliches Abendessen mit jemand zusammen essen. Also gehe ich weiter und verzichte aufs Essen. Ja? Solche Dinge waren das. Und er sagt hier, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und das ist eben das, dass das geistliche Leben in der Bibel von verschiedenen Seiten geschildert wird. Auf der einen Seite finden wir dieses herrliche Bild, das uns der Psalm 23 bringt, von dem guten Hirten und seinen Schafen, die ruhen, die lagern in saftigen Weiden, an stillen Wassern. Das Bild mögen wir, ja, das zu Recht. Aber es gibt auch eine andere Seite des christlichen Lebens. Ja. Und Paulus bringt diese Seite immer wieder zum Ausdruck. Der Christ als Soldat. Wir haben das vor kurzem gehört, als der Wilhelm uns aus dem 2. Timotheusbrief was gesagt hat. Ja? Der Christ als Wettkämpfer, auch schon im 2. Timotheusbrief, hier nochmal etwas deutlicher oder ausführlicher. Ja? Und das war ein Bild, das haben ja die Heiden gut verstanden. Ja, wir haben ja auch Olympia so in der Zeit gehabt und da ist es auch so ein Stück deutlich geworden. Nochmal, diese Sportler, wie sie ein ganzes Jahr, eigentlich mehrere Jahre, Jahrzehnte manchmal arbeiten,
sich Mühe geben, trainieren, nochmal trainieren. Sie werden verletzt. Sie gehen, machen alles, um wieder teilzunehmen, um die Verletzung zu überwinden. Sie arbeiten an sich bockelhart. Sie verzichten auf alle möglichen Vergnügungen, um einmal auf der Treppe zu stehen und so ein goldenes Ding in der Hand zu halten. Ja? Und da sagt Paulus, schaut her, so solltet ihr, so eifrig solltet ihr in eurer Nachfolge sein. Ja? Ihr kriegt keinen goldenen Klunker, sondern ihr bekommt einen herrlichen Siegespreis im Himmel von einem herrlichen Herrn. Und dafür lohnt es sich doch freiwillig auf Bequemlichkeiten, auf Freiheiten, persönliche Freiheiten zu verzichten. Das ist dieses Bild und diese Botschaft, die der Herr uns hier durch den Apostel Paulus mitteilt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das heißt, lauft so, dass ihr sozusagen die Besten, die Ersten seid. Nicht aus Ehrgeiz zu sagen, ja, die anderen sollen alle schlechter sein als ich, ja, sondern einfach für meinen Herrn will ich das Beste, das Maximum geben. Das ist eigentlich das Motiv eines Jüngers Jesu Christi. So sollte es eigentlich sein, dass ein Jünger um des Herrn willen, der alles für uns gegeben hat, bereit ist, auch alles für den Herrn einzusetzen und zu geben und dabei Unbequemlichkeiten, Leiden, Schwierigkeiten, Einschränkungen des persönlichen Lebens willig, freudig in Kauf zu nehmen, nicht widerwillig, sonst wären wir Knechte, mürrische Knechte, die sagen, ich kenne meinen Herrn, der ist hart. Ja, so hat es der eine Knecht gesagt in dem Gleichnis. Ja. Das ist ein harter Herr, der fordert, wo er nichts gibt. Aber das ist nicht unser Herr. Ja. Unser Herr wünscht sich unsere Hingabe und er gibt uns auch die Kraft und die Gnade dazu, wenn wir nur wirklich von Herzen wollen. Und dann sagt Paulus das, was den Korinthern sehr bekannt war. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam oder selbst beherrscht in allem. Ja, das ist dasselbe wie in Galater 5, diese letzte Frucht des Geistes, Enkrataia, heißt Herrschaft über sich selbst, Selbstkontrolle haben. Ja, also ein Christ ist jemand, der unter der Herrschaft des Heiligen Geistes sich nicht gehen lässt, der sich nicht dem Schlendrian hingibt, sondern der seinen Körper unter Zucht hat. Das beginnt bei der Zunge. Das geht über die Hände und die Füße. Ja? Manchmal auch die Hände, die eine Maustaste bedienen. Ja? Der Christ hat seinen Körper unter Zucht. Er regiert seinen Körper mit einem straffen Regiment. Er versklavt ihn, sagt Paulus, ja? Unterwirft ihn. Er schlägt ihn sogar, wenn es sein muss. Das heißt, er fügt ihm Schmerzen und Entbehrungen zu, um den Dienst tadellos für den Herrn hinausführen zu können. Ja? Also selbst beherrscht in allem. Es kann zum Beispiel innerlich bedeuten, ganz klar, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, dem wir Zeugnis geben wollen, ob das jetzt unser Mitmieter ist oder sowas, und wir haben irgendeine Sache, die uns vielleicht wirklich Mühe macht, wo der andere uns gegenüber böse gehandelt hat. Ja, wenn ich dann meine Selbstbeherrschung verliere und schimpfe und beklage mich, dann brauche ich ihm kein Zeugnis mehr von dem Herrn Jesus zu geben. Ja, dann bin ich als Zeuge des Herrn irgendwo erstmal ausgeschaltet, mindestens für eine ganze Weile. Ja, also das sind zum Beispiel solche Dinge, ja, dass ich nicht fleischlich reagiere in Alltagssituationen, auch gegenüber Vorgesetzten oder Untergebenen, ja, wo eigentlich dann mein Zeugnis und mein Dienst als Zeuge Jesu Christi auf dem Spiel steht. Da muss ich lernen, selbst beherrscht zu sein. Ja. Ließen sich noch andere Beispiele finden, aber es geht um das Wesentliche. Wir haben einen Siegeskranz. Und diesen Siegeskranz, den sollten wir eigentlich anstreben. Ja, das war ja das, was die Olympiasieger früher bekamen, so einen Lorbeerkranz, der ihnen dann auf das Haupt gesetzt wurde. Ja, und danach waren sie wirklich wild. Das haben sie voller Eifer erstrebt, dass sie mal diesen Siegeskranz bekommen sollten. Ja? Und Paulus sagt, der Herr wird denen, die überwinden. Und das finden wir wieder in der Offenbarung, in diesen 7-Cent-Schreiben. Ja? Immer wieder heißt es, wer überwindet, dem will ich. Und da wird etwas beschrieben von den Segnungen, von dem himmlischen Lohn, den die empfangen, die dem Herrn treu und in Hingabe gedient haben. Und das sollte unser Ziel sein. Das sollte ein Motiv sein, zu sagen, ich habe Freiheit, aber ich will sie nicht ausnutzen. Ich habe Freiheit, aber ich will um des Herrn willen auf meine Freiheit verzichten. Ich will mich disziplinieren in meiner Nachfolge. Ich will Opfer bringen, Opfer des Eigenwillens, um des Herrn willen, damit er verherrlicht wird. Und was ist dann die Folge?
Paulus sagt, ich laufe nicht wie aufs Ungewisse. Wisst ihr? Ein wirklicher Diener des Herrn, der hat einen ganz klaren Zweck und ein ganz klares Ziel, das ihm der Herr Jesus selber vor Augen geführt hat. Und diesem Ziel geht er nach, und zwar ohne sich davon beirren zu lassen. Und da kommen Prügel, da kommen Widerstände, da kommen Menschen, die sich ihm in den Weg stellen und sagen, was du machst, ist unverantwortlich. Christliche Menschen, liebe Brüder und Schwestern. Wenn man mal den Lebenslauf von Hudson Taylor liest, ja, da kann man das so ein bisschen nachverfolgen, wie dieser Mensch gesagt hat, ich will nach China und ich will nicht mit einer normalen Missionsgesellschaft nach China. Ja. Das hat sich nicht bewährt. Ja. Ich gehe da einfach selber raus. Ja. Unverantwortlich, wie kannst du nur, du schädigst den Namen des Herrn und so weiter. Da kamen so viele Bedenken von lieben Gläubigen. Aber er hat sich nicht beirren lassen. Er ist weitergegangen. Ja. Dann kamen große Nöte und Schwierigkeiten auf dem Missionsfeld. Er ist weitergegangen. Da gibt es noch andere Beispiele, die einen sehr herausfordern. Wenn man liest zum Beispiel wie Adoniram Judson, das war für mich so das Eindrücklichste, dieser Missionar, der zum Teil in Birma und Thailand missioniert hat. Ja, es war ein Mann, der so viel Leiden, so viel Schwierigkeiten, schwere Krankheiten, Rückschläge erlitten hat, der, denke ich, an die 20 Jahre arbeiten musste, ohne einen einzigen Bekehrten zu sehen. Und es ist unglaublich, wie der Mann immer wieder weitergemacht hat, immer wieder dran geblieben ist, bis er schließlich Frucht gesehen hat. Und es war kostbare Frucht dann am Schluss. Ja? Aber das ist fast nicht vorstellbar, was manche Menschen Gottes auf sich genommen haben, um dem Herrn zielbewusst zu dienen. Ja? Wenn wir da uns ein bisschen was davon schenken lassen für unsere Aufgaben, dann tut es uns gut. Ja? Ich meine, das ist, wie gesagt, für uns scheint es zumindest schwer erreichbar. Ja? Sie hatten auch besondere Führung, besondere Aufträge. Aber der Grundsatz gilt, wenn ich aufs Ungewisse laufe, ne, das kennt man so, mal ein bisschen hier schlendern, mal ein bisschen da, man überlegt sich, was soll ich denn jetzt machen, ja, wenn man so durch eine Stadt bummelt, da guckt man mal an dem Schaufenster, dann kauft man mal da was und irgendwo geht es nicht richtig vorwärts und kein Mensch weiß, wenn er einen beobachtet, wo will denn der eigentlich hin, ja, der schlendert da so zickzack in der Gegend rum, ja, weiß nicht, wo er hin will. Und das ist eigentlich dieses Bild, ja, Paulus hat genau gewusst, hier ist das Ziel, hier bin ich und was ist der kürzeste Weg zwischen dem Ziel und mir? Eine Gerade. Ja, ich gehe geradewegs auf das Ziel zu. Ich mache keine Umwege. Ja? Ich weiß, was ich will und das verfolge ich mit aller Kraft. Und das ist leider so, dass das oftmals bei uns Gläubigen nicht so ist. Dass wir dieses innere Ziel, diesen Auftrag vom Herrn, diese Aufgabe, die uns gestellt wird, gar nicht so klar erkennen und dass wir oft auch gar nicht bereit sind, die nötigen Opfer zu bringen, damit diese Aufgabe wirklich maximal hinausgeführt wird. Ja? Manchmal ist es hart zu sehen, wenn dann zum Beispiel Geschäftsleute, die kriegen viel Geld dafür, ja, so ein Manager, dem gesagt wird, hier, du musst das sanieren, innerhalb von einem halben Jahr müssen da schwarze Zahlen da sein, ja, wie die sich da reinhängen. Ja. Die arbeiten, wenn es sein muss, 20 Stunden am Tag. Ja. Die hängen sich voll rein. Ja. Wochenende, alles wird drangegeben, damit das Ziel erreicht wird. Und das um irgendwelcher materieller, niedriger Dinge willen. Und oftmals mit Methoden, die schrecklich sind. Wir leiden dann manchmal unter den Auswirkungen. Aber versteht ihr, der Einsatz, ja? Und wie setzen wir uns ein? Das ist so diese Frage, die zumindest mir dieser Abschnitt stellt. Ich laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Das ist auch so ein Punkt, ja? Paulus sagt, wir haben einen Kampf zu führen. Nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, ja? Sondern unser Kampf geht gegen den Feind. Und der Feind versucht uns Stolpersteine in den Weg zu schmeißen. Er versucht Menschen gegen uns aufstehen zu lassen, die uns widerstehen, die uns Böses wollen, die uns verleumden, böse Nachreden. Ja? Er versucht Uneinigkeit unter die Christen zu bringen. Und alle diese Dinge. Und Paulus sagt, wir müssen wissen, wo wir stehen. Ja? Wenn jemand Luftstreiche macht, dann erreicht er da überhaupt nichts. Ja? Sondern ein Kämpfer, ein Faustkämpfer muss gucken, dass er möglichst mit jedem Faustschlag einen Volltreffer landet. Ja, das ist Ökonomie. Ja, wenn ich 20 Luftschläge mache, dann bin ich zu müde, um noch einen richtigen K.O.-Schlag zu schlagen. Ja, und das sagt Paulus hier. Hier, du musst schauen, dass jeder Schlag ein Treffer ist, dass du dem Feind widerstehen kannst, dass du wirksam arbeitest, nicht unwirklich, nicht in irgendeiner frommen Illusion befangen, ja, sondern dass du weißt, auf welchem Kampfboden du stehst, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast und dass du weißt, mit welchen Waffen du überwinden kannst. Das finden wir alles in Epheser 6, ja, diese geistliche Waffenrüstung. Und dann der letzte Vers, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also Wie gesagt, wir müssen da nur den Kommentar 2. Korintherbrief lesen, was Paulus alles an Entbehrungen auf sich genommen hat, bis hin zu dem, dass er mehrmals ausgepeitscht wurde, öffentlich von den Juden, ja, was wir uns gar nicht vorstellen können, 39 Schläge von einem starken, boshaften Mann, der einem das Maximum an Leid zufügen will, ja. Aber das alles hat Paulus ertragen und überwunden. Er hat seinen Leib nicht geschätzt und nicht jetzt in dem Sinn sein Wohl für sich selber gesucht. Er hat ihn beherrscht und bezwungen. Und jetzt, das ist ganz Wichtige noch zum Schluss. Damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Und das ist auch etwas, ja, untauglich, unbewährt im Dienst, könnte man auch übersetzen. Er hat gewusst, dass die Botschaft, die er zu bringen hat, das Evangelium, dass die dem Botschafter eine Verantwortung für sein Leben gibt. Und auch das ist ein Grund, freiwillig die Freiheiten, die wir haben, einzuschränken. Wenn wir wissen, wir sind Botschafter an Christi Stadt, wenn wir wissen, wir haben die Aufgabe, in der Welt das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus zu bezeugen, dann werden wir auch unser Verhalten dementsprechend einrichten, damit wir diesem Herrn Ehre bereiten, dass wir heilig leben, untadelig in den Augen der Welt. Ja? Natürlich hätten wir vielleicht manche Freiheiten, auch ein bisschen mal dem Fleisch Raum zu geben, aber wenn wir wissen, was für eine Botschaft wir haben. Ja, und das ist eben der Punkt, wisst ihr, wo die Weltmenschen dann schon schauen. Da guck mal her, so redet er und was tut er denn? Ja, da beobachten die uns ja als Boten, ob unser Verhalten mit der Botschaft, die wir verkünden, auch übereinstimmt. Und wenn wir da viel von dem Herrn Jesus reden, dann ist es gut und richtig. Aber es setzt voraus, dass wir auch wirklich danach leben mit aller Gnade und Kraft, die uns Gott zur Verfügung stellt. Sonst sagen die Leute, guck dir diesen Frommschwätzer an. Ja? So redet er, das mag ja alles recht und gut sein, aber was er tut, ja, das macht die Sache für mich völlig unglaubwürdig. Und dann, hier geht es ja nur indirekt darum, dann muss Gott sagen, hör her, ich habe dir diese Botschaft gegeben. Aber wenn du meinem Wort entgegenlebst, wenn du fleischlich lebst und sündigst und lässig und nachlässig wandelst, dann bist du als Prediger, als Verkündiger dieser Botschaft irgendwo untauglich. Ja, das ist ja klar. Ein Botschafter, der sich mit seinem Verhalten zum Anstoß macht in seinem Gastland und der Schande bringt auf das Land, das er vertritt, der wird irgendwann mal abberufen. Ja, das gibt's öfters mal. Ja? Und das meint Paulus hier. Ja? Er will seinem Herrn gefallen. Er will so leben, dass der Herr sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Und dass er nicht sagen muss, schau her, hier hast du diese Botschaft gepredigt und dann hast du so gelebt, dass Menschen an dir Anstoß nehmen mussten und nicht glauben konnten, weil dein Leben gegen das gepredigt hat, was du gesagt hast. Ja? Also das war das Bestreben des Paulus und das sollte auch uns ein Stück an Bestreben, ein Ansporn zur biblischen Heiligung sein, dass wir nicht anderen predigen und verkündigen und selbst verwerflich werden, indem wir zuchtlos, nachlässig und fleischlich handeln und damit letztlich auch unseren Dienst ein Stück in den Augen Gottes, in den Augen der Menschen untauglich machen. Ja, wir sehen also Paulus hier wirklich als ein Vorbild, wie er sich in der Liebe zu dem Herrn Jesus, in der Liebe zu den Menschen offenbart, sein Herz offenbart vor den Korinthern, ja, und damit auch vor uns. Gott hat es ja so geführt, damit wir an Paulus ein Vorbild hätten von wirklicher geistlicher Einstellung in der Nachfolge. Und ich denke, das geht uns allen so, dass wir da auch ein Stück uns selbst prüfen müssen, dass wir davon beschämt werden, von diesem Vorbild. Aber ich hoffe, wir werden auch angespannt. Ja? Wir werden angespannt, wirklich von ganzem Herzen dem Herrn nachzufolgen, unsere Freiheit aus Liebe zum Herrn einschränken zu lassen und freiwillig einzuschränken, wirklich in Hingabe zu laufen, zielbewusst dem Herrn zu dienen, damit der Herr durch unser Leben verherrlicht wird. Möge der Herr das uns allen schenken. Amen.